Irgendwie habe ich da auch so einen Fehler in meinem Instagram, dass der immer zurückspringt. Das stimmt schon was nicht.
In welches Jahr?
Gut. Sehr gut, Maggie. Ich hoffe, das wird schon aufgenommen. Es könnte sein, dass ansonsten der eine gute Gag von dir.
Ist das schön. So.
Guten Morgen.
Ich war noch nie so weit, aber jetzt läuft's. Sehr gut. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn du noch nicht so weit warst, ne, weil wir nämlich schon den Witz gerade aufgenommen haben, kannst du das Lachen nicht nochmal wiederholen, damit wir das dann da runterschneiden können?
Ja, natürlich. Ich denke ja eh seit Monaten, dass wir wie früher Stefan Raab mit diesem, wie würdet ihr das beschreiben? Wie nannte man das, mit dem er immer da rumgefahren ist, wo die ganzen Knöpfe drauf waren?
Ach so, das Raab-Board quasi. Ja. So, was, meine Damen und Herren, was haben wir jetzt wieder hier? Ich muss weg. Die ist wie hingekackt und hingeschissen. Wunderbar.
Ja, es hatte nämlich letztes Mal ein Kollege gefragt, wie wir das hinbekommen, Micky, dass du immer auch in unserem Podcast noch bist bei all deinen anderen Zeitprojekten. Ja. Ich habe gesagt, dass wir ganz viele von deinen Klassikern einfach aufgenommen haben. Und dann wie Stefan Raab einfach nur noch so Tasten drücken.
Ja, ist ja eh immer derselbe Gag, den ich mache. Da wird man ja wohl, drück mal einmal auf den Ja, so, ich sag, in Leverkusen und war dazu. Dann irgendwie, da, ja, der Skorpion hat wieder zugebissen. Solche Sachen. Ich bin dann irgendwann relativ schnell zu ersetzen, einfach durch so ein Jingleboard.
Ja, ne? durch so einen Roboter, der aussieht wie Bender aus Futurama, der dann einfach sitzt und den einfach so anpiekt. Ey, ich hab euch mal was mitgebracht.
Hass.
Bender aus Futurama kriegt ja auch so oft auf die
Ja,
auf die
Lars, Mitte. Sven und Bender. Ja, ist unfassbar. Ich glaube wirklich, also die Bender-Zwillinge, die haben mehr Verletzungen als alle im Film Platoon und Apocalypse Now zusammen.
Auch,
ne?
Ich wollte auch Saving Private Ryan gerade sagen, kam mir als erstes.
Unfassbar.
Erstes im Kopf.
Axel Schulz hat nicht so viel auf die Fresse gekriegt.
Der Bender stellt sich hin, sagt, er ist schon wieder verletzt. Ich fühle mich wie die Soldaten am D-Day, ey. Hat er gesagt. Hat sich direkt hingestellt, gesagt, ich mache hier mal gleich einen Kriegsvergleich. Aber ich habe euch tatsächlich was mitgebracht, nämlich einen, wie die Kollegen von Gemischtes Hack sagen, Lifehack.
Ach, guck.
Ja, guck. Ich mache jetzt Folgendes immer. Ich öffne um 11 Uhr YouTube.
Ja.
Und dann
kommt ja immer so spät, ne? Da kommt ja immer so spät.
klicke ich, so, also sonntags um 11 klicke ich auf den Doppelpass.
Ja.
Dann schließe ich die Kopfhörer an mein Handy, stecke das Handy in die Hosentasche und gehe spazieren und höre das ganze Ding als Hörspiel.
Ah.
Weil die Gesichter kenne ich ja, wenn da Basler und Cola und Marcel Reif. Es ist als Hörspiel viel, viel besser,
lustig,
als wenn man die Leute sieht.
Lustig, ich habe das genauso gemacht gestern Abend, als ich nämlich mit meinem uralten Range Rover von Düsseldorf nach Hamburg zurückgefahren bin. Und da habe ich es als Podcast gehört. Also im Grunde genommen genau das, als Hörspiel. Und genau das, was du sagst. Man hört die. Ich musste noch nicht mal die Vorstellung hören, weil ich höre die Stimme, ach, das ist Cola, Cola ist da. Dann hast du eine, ja, wenn das der Lebemann ist, dass da einer der Niklas Hülle, dass er da ein Burger ist, muss ich sagen, da war ja aber vorher ein anderer Lebemann. Das könnte Mario Basler gewesen sein. der Mario Basler, wenn er noch so ein bisschen, wenn er noch so ein Hauch tiefer ist, dann fallen dann in dem Hotel da die Fledermäuse von der Decke. Das kann nicht mehr lange dauern.
Obwohl toll. Man sagen müssen, als Hörspiel, Christian Falk von der Bild-Zeitung klingt, als hätte Michael Mittermeier seine beste Rolle.
Ja, das ist der FC Bayern, interessant, woran man sich ein bisschen gewöhnen muss, ist, dass da eine Frauenstimme dabei ist, ne? Das war so lustig. Ich habe gestern dann noch, als ich zu Hause war, ich habe natürlich den Doppelpass aufgezeichnet, habe noch ein bisschen dann den Rest geguckt, den ich nicht gehört hatte. Und Niki saß neben mir, also meine Frau für die Hörer, und sagte, was ist das denn? Ich so, was denn? Was macht denn die Frau da? So, ich so, sag mal, wer ist denn jetzt hier der Boomer von uns beiden? Wird doch wohl mal möglich sein, dass in so einer Runde, ja, also die so wirklich, als hätte die da nichts verloren. Und ich war derjenige, der ihr dann erstmal erklären musste, dass im Doppelpass jetzt häufiger auch mal eine Frau dabei sitzt und warum das gut und richtig ist. Und sie saß da neben mir und boomerte da rum. Übrigens, apropos rumboomern, wart ihr auch so geschockt, als dieser Journalist von der Deutschen Welle in einem Interview enttarnt hat, dass Waldi H. Hartmann jetzt gar nicht so der, dass er nicht die Speerspitze der Woke-Bewegung ist, das hätte man ja nie von Waldi Hartmann gedacht, als es darum ging, ob eine Frau Nationaltrainerin werden konnte und Waldi dann nur vielleicht als Nivea-Testimonial, aber die doch nicht als, bitte, nein, nicht als Nationaltrainerin. Völlig entsetzt und das halbe Internet völlig durchdrehte, wie denn Waldi Hartmann so etwas sagen könnte und man sagt, Ihr habt aber schon die letzten 40 Jahre von Waldis Schaffen schon mitbekommen. Du denkst, Waldi doing Waldi things, ne?
Ja. Also sagen wir mal so, wenn Waldi sich so äußert, würde es nicht passieren, dass ein Ordner oder ein Kameraassistent seine Uniform abgibt und von der Veranstaltung verschwinden
lässt. Das ist absolut
bis hierhin richtig. Und nicht weiter.
Ja, das stimmt. Ja.
Bis hierhin und nicht weiter. Du siehst, wir sind auch im Straßenverkehr manchmal so. Hallo,
sehr gut. Darf ich auch noch ganz kurz anmerken?
Nein,
letzte Woche waren im Doppelpass zwei Frauen, so inklusive Bibiana Steinhaus. So, nur mal einfach für die Statistik.
Ah, guck mal, siehst du.
Frau am Steuer, ungeheuer.
Oh Gott.
Da ist er. Ja,
so. Werbung,
unsere Moderatoren werden ausgerüstet von Boomer.
Wie Waldi Werbung machen würde.
Wie Waldi. Aber stimmt, ja, so würde das machen, ja.
Werbung wie Waldi.
Genau. Frau am Steuer, das wird teuer. Muss aber nicht.
Sehr gut, denn am besten hook24.de, einfach mal im Internet nachblättern. Ist das eigentlich auch dann so ein passender, wie der Skorpion hat zugebissen? Im Internet nachblättern, ja.
Ne?
Könnte man auch mal. Also hook24.de, dort ist die günstige Kfz-Versicherung zu Hause. Mhm. Hook24 digital einfach günstiger. Ihr kennt das Spielchen, es gibt keinen Rabattcode oder ähnliches, weil das Ding so günstig ist, dass da einfach auch gar kein Spielraum mehr drin ist für irgendwelche Spielchen. Deswegen, wer das Gefühl hat, die Kfz-Versicherung ist ein bisschen zu teuer, hat noch bis zum 30.11. und das sind von heute an nur noch 7 Tage, also bis zum 30.11. die Möglichkeit, seine Kfz-Versicherung zu kündigen und gegen die einfache Hook24 einzutauschen. Wir haben ja unseren rasenden Reporter, Lukas Vogelsang, in den letzten Jahren sehr oft auf die Straße geschickt.
Okay.
Wo will er hin?
Ich helfe ihm direkt.
Nein, aber wir haben ja letzte Woche, basierend auf meinem Buch.
Ja.
Was wollen die denn hier? Gefragt, mit wem ich zusammen gereist bin. 1000 Kilometer deutsch-deutsche Straßenverhältnisse.
Ja.
Die Frage war Uwe Ochsenknecht, Vinnie Jones oder Joachim Krull. Und es gab Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Zuschriften.
Ach, das darf doch wohl nie wahr sein.
Ich habe und werde die Gewinner noch handverlesen aussuchen.
Ja.
Und werde ihnen im Laufe der Woche antworten.
Wie war die Frage nochmal?
Die Frage, mit wem Lukas unterwegs gewesen ist.
Haben wir die schon beantwortet? Ja, Entschuldigung, ich habe gerade ganz kurz,
Ja, die Frage wurde doch gerade gestellt.
Entschuldigung, ich habe doch nicht zugehört. Ich höre mir doch nicht die Werbung an dem Podcast.
Vinnie Jones, Ochse Uwenknecht oder
Vinnie, pass auf, Axt die Vinnie Jones.
Ja.
So. Ochse Uwenknecht oder Joachim Krull. Es ist natürlich Joachim Krull gewesen.
Natürlich.
Grüße auch an dieser Stelle, treuer Hörer dieser Sendung.
Ja, liebe Grüße.
Und die Gewinner, Mike, die Gewinner werden benachrichtigt.
Ja.
Und jetzt pass auf, Mike, ich habe einen Lifehack für dich.
Na?
Wenn du Sonntag um 11 den Doppelpass anmachst auf dem Handy, dann kannst du das Handy zuklappen, Kopfhörer rein und das einfach als Hörspiel hören.
Das hast du doch eben schon erzählt.
Ja, das...
Ich mach mich wahnsinnig. Immer.
Mein Gott.
Das schneiden wir alles raus. Das ersetzen wir durch irgendwas
anderes. Komm, Lukas kam sich gerade vor wie Löw bei der Taktikbesprechung vom Spanien-Spiel. Was, Herr Löw?
Ich glaube ja, dass es genau andersrum ist. Ich glaube, dass du als begabter Spieler dich so fühlst, wenn Löw die Taktik mit dir bespricht.
Wahrscheinlich.
Also pass auf, heute mit Viererkette und wir laufen erstmal nicht an die ersten 45 Minuten und warten, was passiert. Ja, und wenn das nicht funktioniert, wenn die Spanier einfach viel besser sind als wir in den ersten 30 Minuten, dann
müssen wir irgendwie
dann laufen wir die zweiten 45 Minuten auch nicht an.
So.
Oliver Fritsch auf Zeit Online hat er geschrieben, dass irgendwer hat nachgezählt, wie oft der irgendwie, irgendwo und irgendwann gesagt hat. Ja. Und der einzige Schluss, der daraus zu ziehen ist, ist, dass Löw wirklich extremer Nena-Fan ist. Ja.
So, gebt mir die Zeit für ein bisschen Zärtlichkeit, Freunde.
Sehr
Musik
gut.
Bitte. Und damit begrüßen wir in der Kuschelecke von Fußball MML das M steht für Herz, für Romantik. Hier ist Micky Beisenherz.
So, jetzt, so fühle ich mich richtig eingeführt.
Oder?
Perfekt, ja.
Er hört nicht zu, aber er gehört dazu. Hier ist Mike Nöcker.
Schön. Vielen, vielen Dank. Ich habe dich auch sehr lieb. Lukas Vogelsang.
Ach, schön. Ja, schön hier sein zu dürfen. Ich melde mich aus der Sonne im Wedding. Ich kann ja von hier den.
Stimmt, jetzt scheint die
Sonne. Ich kann ja von hier den Fernsehturm sehen. Es ist wunderbar. Ich kann euch nur sagen, dieser Lockdown Light.
Ja.
Treibt merkwürdige Blüten. Ich sammle mittlerweile die Treuepunkte beim Pennymarkt.
Oh, das finde ich allerdings wirklich hart.
Ich habe schon 4 volle Hefte.
Ja gut, jetzt wurde das EM-Heft 2020 auch nicht voll machen musstest. Machst halt das Penny-Heft voll, ist doch super. Ja.
Ja. Es ist Wahnsinn. Und als Preis gibt es gibt Kuscheltiere. Ja. Es gibt Kuscheltiere, man kann 55 Punkte sammeln,
ja.
Und dann bekommt man ein Kuscheltier, für das man aber auch immer noch 99 Cent zahlen muss.
Achso, das auch noch. Ist auch so, also das stelle ich mir bei mir auch super vor, wenn dann so ein Weirdo in den 40ern mit so einem Kuscheltier durch den Wedding läuft, wo man sagt, kannst du schon mal, wenn die Nachbarn schon mal so geheim schon mal so einen Tipp geben. So,
ja, vor allem, da hilft dir auch nichts, wenn du sagst, das ist nicht für mich, das ist für das Kind.
Genau.
Das hilft dir hier auch nichts.
Genau, und weil ich dann noch einen Kaffee trinken wollte, setze ich mich direkt da auf die Bank vorm Spielplatz, wo so. Die Leute da wirklich sagen, so.
Habt ihr jetzt alle Rabattmarken ausgetauscht?
Wir haben alle Rabattmarken ausgetauscht.
Ja, natürlich.
Komm. Sehr schön.
Also.
Vielleicht die wichtigste Frage am heutigen Wochenende oder nach dem heutigen Wochenende, also am heutigen Montag nach dem letzten Wochenende.
Ja, ja, doch. Schon, was ich meine,
ne? Meister, warum nicht mal Leverkusen?
Da ist die Frage. Also ich sag mal so. Wer Bielefeld auswärts schlägt, der hat es auch mal verdient. Das ist vielleicht schon die kühne These für heute. Aber sie sind trotzdem, trotz des Dortmunder Auftritts in Berlin hier, worüber wir hoffentlich nicht sprechen werden.
Nein, warum? Was war denn da auch?
Sie sind
die Mannschaft. Das hat sich Favre auch gefragt.
Es ist wirklich dieser Satz. Er wurde von seinem eigenen Stürmer schwindelig gespielt.
Ist doch fantastisch.
Es ist schon großartig. Aber man muss sagen, Leverkusen, da stimmt im Moment die Balance im Kader. Und sie gewinnen halt auch diese engen Spiele jetzt wie gegen Gladbach und gegen Bielefeld. Und natürlich ist es absurd, weil wir kennen die Geschichte und wir kennen die Antwort und wir machen uns seit 3 Jahren lustig darüber. Aber es ist trotzdem immer noch so mein Joker. Also Leverkusen ist so, das ist meine Entlastungsfantasie. So, weil Dortmund nicht mehr mir das gibt, was es noch so vor 1-2 Jahren gegeben hat, als, sagen wir mal, als Erzählung.
Ja.
Die Bayern sind halt die Bayern, über die müssen wir ja auch noch sprechen. Und Leverkusen immer so, ey, wie geil wäre das, wenn dann so 20 Jahre Vizekusen, ja, oder überhaupt so 30 Jahre des Drangsals, wo man einfach sagt, wann, die müssen doch irgendwann mal.
Ja.
Und man würde das denen so gönnen, wenn die mal aus dem Nichts plötzlich mal so eine Glückssträhne bekommen oder einfach so eine Welle reiten.
Ja.
Und sagen, komm, wir die gewinnen jetzt einfach alle Spiele noch in der Hinrunde, haben mal 3-4 Punkte Vorsprung, dann gucken wir mal weiter. Man würde es denen so gönnen, weil man sagt, ja geil, wenn sie dann auch noch attraktiven Fußball spielen, vielleicht wird das mal was, aber wir wissen alle, wie das aussieht.
Ja, sie hatten ja nur auch schon Jahre, wo ihnen eben das gelungen ist und dann aber hinten raus ist dann nicht ganz gereicht hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber klar wäre es denen zu gönnen. Die haben ja einen guten bis super Kader.
Ja.
Auch eine durchaus sympathische Mannschaft. Klar gönnt man denen das, aber sie sind halt einfach Leverkusen. So, da ist, also das steht da so. Andererseits, Leverkusen ist die Mannschaft, die Jonathan Tah nicht einsetzt. Ne? Das könnte also hinten.
Ja, aber jetzt, ich habe extra nochmal vor der Sendung mir die Aufstellung gegen Bielefeld angeguckt, weil ich auch nochmal sagen wollte, was das eigentlich für eine gute Truppe ist. Also Radetzky im Tor trotz seines Patzers, das haben sie ja irgendwie dann noch umgebogen gekriegt, aber du hast mit den Bender-Zwillingen natürlich genau die Führungskräfte. Und die Spieler, über die wir immer sprechen bei Dortmund, wenn wir sagen, wenn die fit sind, sind die extrem wichtig für so eine Mannschaft. Ja. Die gehen voran, die schmeißen sich halt auch in jeden, beim Tischtennis würde man sagen, in jeden Schmetterball.
Ja.
Dann hast du mit Baumgartlinger einen, der ewig lange dabei ist. Ich dachte ja immer, der wäre Mitte 20, bis ich da mal geguckt habe. Der ist wirklich schon so lange dabei. Ich glaube, der ist 32 oder so. Der war ja in Mainz vorher. Dann hast du mit Amiri natürlich einen, wo du immer sagst, natürlich, das ist einer für die Nationalmannschaft. Dann Florian Wirtz, den sie ja aus Köln geholt haben im letzten Winter und gesagt haben, das ist der Nachfolger von Havertz und der wächst jetzt in diese Rolle. Also mal überlegen, ne? Da ist dann der 17-, 18-Jährige krass, schon der Nachfolger für den 20-Jährigen.
Unglaublich.
Und dann die Offensive mit Alario, Diaby und Bailey. Ja. Also es ist schon eine Menge Talent.
Stark.
Also Diaby, Alario, Bailey, Wirtz, Amiri ist natürlich ein Wahnsinns-Offensivpotenzial. Und wenn du dann die Bender-Zwillinge und Jonathan Tah in der Normalform hinten drin hast, das klappt schon. Also sagen wir mal, die Mischung passt besser als im Moment bei Hertha BSC.
Was für ein Standard.
Es ist wirklich, ja, aber es ist ja so. Nee, also das ist vom Kader her, gerade auch für Fußball-Feinschmecker, schön auf dem Papier und so, wenn sie es dann auf den Platz bringen, wie seit Wochen. Und gerade auch in diesem Spiel, worüber wir ja lange gesprochen haben, gegen Gladbach, dann sagt man auch, ja, komm, bleib doch mal da oben dabei. Es kann dem ja nur gut tun, wenn nach 17 Spieltagen Leipzig, Bayern, Dortmund und Leverkusen alle ähnliche Punktezahl haben, weil dann gehen wir mal in eine spannende Rückrunde für ein paar Spieltage.
Ja, das wäre doch mal was, oder?
Und wir haben ja im letzten Podcast auch über das Thema Konstanz vor allen Dingen auch gesprochen. Also, dass wenn du in dieser Saison Meister werden willst und die Bayern vom Thron hauen willst, dann brauchst du Konstanz und dann musst du halt eben auch die Spiele gewinnen, die möglicherweise auf der Kippe stehen. Und dann sehen wir natürlich schon mal einen Unterschied zwischen Leipzig, die ja punktgleich hätten rankommen können an die Bayern, wenn sie einfach in Frankfurt gewonnen hätten, gehen dann aber in Rückstand und mühen sich sozusagen zu einem 1-1, während auf der anderen Seite Leverkusen zwar parallel gespielt hat und sicherlich auch nicht das beste Spiel überhaupt, aber die gewinnen dann dieses Spiel knapp mit 2-1.
Ja.
Es ist natürlich logischerweise nichts anderes als eine Momentaufnahme, aber es ist zumindest dann die Fortführung dessen, was wir in der letzten Woche besprochen haben.
Ja, aber es ist viel, glaube ich, an diesem, es wurde ja schon als Eigentor des Jahres gelabelt, an diesem Patzer von Radetzky.
Ja.
Wenn du 1-0 führst auswärts beim Aufsteiger, der ja eigentlich giftig auftritt, der auch endlich punkten muss, und du kriegst direkt in der 47. Minute so ein unsägliches 1-1, da gab es auch Jahre, da wäre eine Leverkusener Mannschaft zusammengebrochen danach. 1-1, das ist der Spielfilm, den man dann kennt. Du bekommst so ein Dreckstor, direkt ins Mark, direkt ins Selbstvertrauen hinein. Und dann fällt schnell das 2-1 für den Aufsteiger. Der stellt sich hinten rein und plötzlich muss Bosch erklären, wie er das Spiel überhaupt verlieren konnte.
Ja.
Bei all dem Talent, was er auf dem Platz
hat. Ja.
So, und das ist nicht passiert, weil sie dann nämlich, und das ist auch eine Qualität, wenn dann Dragovic in der 88. trifft, kurz vor Schluss, dass, wenn wir immer die Mentalitätsfrage stellen, hier in dem Fall, in diesem einen Spiel,
ist es bei das der berühmte Dreckspiel? Ist es dann das berühmte Dreckspiel?
Ja, es ist. Und das musst du dann eben gewinnen. Also 4-3, eine Gala mit offenem Visier gegen Gladbach, das ist das eine. Aber so ein, wie du es sagst, Dreckspiel oder anstrengendes Spiel, forderndes Spiel bei einem Aufsteiger auswärts mit so einem Spielverlauf, dann noch am Ende für dich zu entscheiden, das spricht dafür. Wenn das die also bei den Bayern hätte man früher gesagt Bayern-Dusel, bei Dortmund würde man jetzt sagen, die haben gelernt. Aber man muss ja auch der jungen Leverkusener Mannschaft da mal sagen, vielleicht lernen die auch gerade. Vielleicht sind die in einem guten, auf einem guten Wege, in einem guten Prozess, in dem sie sich da mit Peter Bosch befinden.
Ja. Jetzt, was Radetzky angeht, ne, was genau ist denn da eigentlich passiert? Das sah aus wie eine Rasenunebenheit oder ist ihm das Ding vorher ganz leicht über seinen linken Fuß gehüpft? Man sieht ja in der Zeitlupe, bevor er den Ball wegschlagen will, tickt der Ball nochmal ganz leicht auf und ist dann natürlich so so 1-2 Zentimeter zu hoch, um ihn dann richtig zu treffen. Und er sieht ja wirklich sensationell blöd aus. Ich glaube, Klaus Reitmeier hat so ein ähnliches Ding mal fabriziert. Können wir Radetzky in irgendeiner Form entlassen, dass es ein Platzfehler war?
Nee, aber ich glaube, in einer langen Saison passiert sowas mal und irgendeinem Keeper muss es passieren. Ich habe ja darauf gewettet, dass bei dem Acker, den wir im Olympiastadion hatten, dass sowas vielleicht auch bei Hertha gegen Dortmund passiert. Da ist es einfach nur, ich glaube, ohne den Acker hätte Dortmund 8 Tore geschossen. Aber nee, also ich glaube, es gibt einfach die, was hattest du letzte Woche verliehen? Die Reinhard Grindel-Medaille in Gold?
Ach so, oder ja,
was?
Stimmt, ja.
So,
ja.
Es gibt einfach die Oliver Reck. Medaille in Silber für Radetzky, die kriegt er dann verliehen von Dunja Hayali am Ende des Monats.
Der goldene Piblitzer.
Genau.
Der goldene Piblitzer.
Aber das muss auch wirklich, der goldene Piblitzer muss auch wirklich sein, wie er da in seinem Tor halb steht, halb hockt, halb sinkt hin und wie ihm der Ball dann auf den Kopf fällt. Und das muss aber natürlich auch so richtig schlecht gemacht sein, wie so eine Spielfigur aus den 80ern. So ist der Ball über so einen ganz feinen Stab.
Ja.
Also ist der Ball noch am Kopf dran, damit der hält. Und das muss dann jemand.
Das ist dann die Figur, ne?
Ja, und das muss aber Piblitzer, der über sich selbst mal gesagt hat, ich war am Ende auch nur noch ein Maskottchen.
Ja.
Das muss der ihm dann natürlich dann auch überreichen.
Ah, also das, fantastisch.
So, das, also der, und natürlich diese ganzen Wortspiele, ne, mit Radetzky-Marsch und trotz Radetzky, Leverkusen hat Arminia den Marsch geblasen.
Den konnte aber auch Hellmann nicht liegen lassen, ne? Den Radetzky-Marsch. Da hat man richtig gemerkt, da hat er sich mental darauf vorbereitet und gesagt, das muss jetzt.
Ja, das war seit dem Phantomtor seine beste Aktion. Ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall schön, weil es mal ein Spieltag war, wo die Bayern Punkte gelassen haben und die Verfolger aber gepunktet haben in Form von Leverkusen und Dortmund. Normalerweise ist es ja so, wir kennen das,
genau.
Die Bayern spielen 1-1 gegen Bremen und Dortmund verliert 0-1 in Berlin. Das ist die Normalität.
Das ist der normale Lauf der Dinge,
Insbesondere immer dann, wenn sie danach spielen. Ne? Also wenn sie wissen, dass okay, die Bayern haben Punkte gelassen, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir dran.
Ja.
So, und dann macht's Puff und dann war es das.
Genau. Nein, das war schön. Ja, und
und fast fing's ja auch wieder so an. Entschuldigt, wenn ich das noch kurz ergänze. Ne?
Ja.
Also ist ja nicht so.
Sag mal, Lukas, was ist denn da im Hintergrund los? Holen Sie dich jetzt.
Ihr wisst doch.
Jetzt erzähl doch.
Ihr wisst doch, die Juwelen aus dem grünen Gewölbe sind immer noch nicht gefunden worden.
Hättest
du jetzt die zieht sich fester, die Schlinge zieht sich fester.
Ja, jetzt, die fahren jetzt bei dir vorbei.
Ja, ihr müsst ja, ist ja ganz geil, hier 3 Häuser weiter von hier, und das ist jetzt kein Spaß, also 3 Häuser weiter von meinem entfernt haben sie ja damals Teile der Jungs geschnappt, die auf diesem, bei dem KDW-Raub dabei
waren. Ja,
ne?
Ja.
Also,
ja,
ich weiß nicht, was hier los ist.
Vor allem dieser Schmuck aus dem grünen Gewölbe, ich habe mir das ja nochmal angesehen, wie beschissen das auch aussieht, ne?
Findest du?
Sieht richtig beschissen. Ja, das war klar, dass dir das wieder gefällt. Das Zeug aus dem grünen Gewölbe, das sieht aus, als hätte man das Robert Geis vom T-Shirt gekratzt.
Ja, ja, Mike hat überlegt, ob er das alles probiert einzuschmelzen und sich daraus ein Fahrrad hält.
Da sagt Philipp Lein, sagt ja, wieso, so was habe ich hier bei mir im Schaufenster liegen.
Aber ihr dürft ja nicht vergessen, ich war ja Kinderschützenkönig. In Gütersloh.
Ja, ist natürlich auch wieder.
So, recht, und da habe ich ja schon, bin ich früh mit Orden groß geworden.
Da hast du recht.
Und dieser diamantbesetzte Malteserorden, den es da gegeben hat, der hätte mir sehr schön auf meiner grünen Uniform gefallen.
Da hast du recht. Das kriegst du in der nächsten Philipp Lein-Kollektion, ist da Ding vorne auf dem T-Shirt drauf. Kostet dann wie üblich so ein T-Shirt von dem 1.200 €.
Ja.
Ich habe ja direkt ein Angebot bekommen, auch von der Zeit, für ein neues Verbrechenformat, eine längere Reportage, also klassisches Storytelling, genau über diese Geschichte mit dem grünen Gewölbe. Es soll heißen Juwelen im Morast der Clankriminalität.
Sehr gut.
Finde ich gut.
Ja.
Aber wie sind wir denn
so, hier? Wie kommen wir denn von der Clan?
Wir sind wie Homer Simpson, wir lassen uns wirklich von so ein bisschen Sirenen komplett aus dem Konzept bringen.
Pass auf. Also zurück zu den Juwelen im Morast der langen Beine. Jetzt hat er mir den kaputt gelabert. Oh,
so, mach nochmal, versuch den Witz nochmal.
Nein, kein Bock mehr. Los, mach bitte weiter mit Fußball.
So, wir schalten, Sabine Töpperwien in Leverkusen, wir schalten.
Tor in Leverkusen! Tor im Haberland!
Wir schalten zu Hertha ins Olympiastadion. Was ist dort passiert? Ja, Lukas Vogelsang.
Ihr könnt euch alle mal ficken. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab mir die erste Halbzeit, wir müssen noch dazu kommen. Ich habe ausgerechnet in der 17. Minute dazu geschaltet. Wenn wir nachher über Haaland sprechen, müssen wir noch mal über diese 17. Minute sprechen.
Ich schreibe auf 17. Minute, warte.
Bitte, unbedingt. Es ist furchtbar, weil man...
Entschuldigung, wir sprechen nicht über Hertha, wir sprechen über Dortmund.
Ja, es ist furchtbar, wie gut diese Borussia war in der zweiten Halbzeit. Nein, aber es ist wirklich furchtbar aus Hertha-Sicht, weil die erste Halbzeit überhaupt nicht schlecht war. Im Gegenteil, gegen den Ball, der Matchplan, wer so vorne einen hatte von Bruno Labbadia, ist tatsächlich aufgegangen. Und Favre hatte so seine Nöte. Also sagen wir mal so, ich habe ja einen Tweet abgesetzt am Ende der ersten Halbzeit. Hertha führte 1-0.
Das. Du warst das.
Und habe unter Fußball.ml getwittert, letzte Chance für den DFB und die Mannschaft wäre jetzt, wenn Favre Nationaltrainer wird. In Frankreich. So, damit bin ich in die Halbzeit gegangen. Favre-Bashing, Favre raus.
Ja.
Und 10 Minuten später war es halt völlig hinfällig, weil sie da, glaube ich, 2 oder 3-1 schon vorne lagen. Und Haaland einfach gesagt hat, komm, das Spiel rette ich jetzt mal im Alleingang. Die Frage ist halt, ist das Ungetüm Haaland ein Favre? Also ist das eine Favre-Erfindung in der zweiten Halbzeit gewesen? Oder hätte der das eh gemacht, egal wer da an der Seitenlinie sitzt? Also wisst ihr, was ich meine?
Ist ja die alte Löw-Diskussion jetzt wieder, ne? Superleistung wegen Trainer oder trotz Trainer?
Genau.
Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich so Haaland ansieht, der ja übrigens auch woanders schon gut performt hat. Der ist ja nicht bei Borussia Dortmund jetzt erst aufgeblüht. So, also ich glaube einfach, der hat eine derartige Wucht, dass selbst Favre das nicht verhindern kann. Also der ist wie so ein Welpe und der stürmt halt einfach aufs Feld, dass selbst das Phlegma von Favre sich nicht über ihn legen kann. So.
Also schneller als das Phlegma.
Mal konkretisieren den Gedanken. Ist sozusagen das Monster Haaland, ist Favre sein Frankenstein oder macht er das auch ohne eine Fernsteuerung? Das ist ja die Frage. So ist es ja. Ja, also ja. Ist jetzt Favre in die Pause gegangen, hat gesagt, Jungs, es steht 0-1. So richtig funktioniert mein Matchplan nicht. Wir stellen jetzt mal um, ja. Geht raus, spielt schneller Fußball. Oder hat er einfach nur gesagt, Jungs, pass auf, es gibt links und rechts ein paar Schwachstellen bei Hertha, lauft, also so nach dem Motto, lauft schneller und spielt besser.
Ja, geile Vorstellung, auch wie Favre plötzlich so wie Van Gaal in der Kabine steht. Jungs, ich lass meine Hose runter. Guckt euch an, meine Eier. So Favre dann plötzlich. Das sind kräftige Klöten.
Dazu kommen wir übrigens gleich nochmal. Zu den kräftigen Klöten kommen wir gleich
nochmal. Ja, okay, alles klar.
Da verweise ich bitte nicht wegschalten. Ja. Schalten Sie nicht weiter zum nächsten Podcast, meine Damen und Herren. Ja. Die nächste Werbeunterbrechung
hat es in sich.
Ja.
Die Klöten im Kopf.
Ist schon in,
die
ist
Klöten
schon,
im Kopf.
Ja, also
wir sind nur noch eine Sackhaaresbreite entfernt vom nächsten Werbepartner.
Das ist der Folgentitel. Ja. Die Klöten im Kopf. da machst du nichts. So. Aber also nochmal, ist der da reingegangen und hat wirklich aktiv was geändert? Weil die Grundordnung war ja die gleiche. Er hat auch spät erst gewechselt so und plötzlich waren aber Brandt, Reus, vor allen Dingen Emre Can, den ich bärenstark fand, wie entfesselt. Und dann ist es ja einfach so, dass du dann eben Haaland hast. Andersherum muss man eben auch sagen, das 1-1 ist sehr gut gespielt. Aber die anderen Tore macht er vor allen Dingen auch in diesen Konter. Und dann, wenn er den Ball klaut, die macht er eben auch, weil er Haaland ist.
Ja, ja.
Den hätten andere Stürmer nicht zwingend gemacht. Wenn der einfach durch gestandene Verteidiger wie Boyata von Hertha, der ist belgischer Nationalspieler, der ist 29, der hat in Schottland gespielt. Und der Typ läuft durch ihn durch, als wäre der inexistent.
Ja. Also ich muss auch wirklich sagen, ich habe so etwas, so eine Kraft, so eine Dynamik wirklich selbst im internationalen Fußball lange nicht gesehen. Ich hatte das ja irgendwann vor wahrscheinlich schon vor einem Jahr oder so mal gesagt, dass ich sowas zuletzt mal diese Wucht gesehen hatte bei Balotelli, als er uns aus der EM geschossen hat. Da ist mir das aufgefallen.
Und der ganze
die Dynamik von Mbappé sehe ich da teilweise und auch ein bisschen lustigerweise die Wucht und die Entfesselung von Lucio damals bei Leverkusen. Ja. Der Lucio. Wenn der losgelaufen ist. So auch, wo du einfach merkst, den kannst du nicht halten. Und das ist einfach beeindruckend zu sehen. Und da kannst du, glaube ich, als Trainer das so ein bisschen, du kannst dann das Gefäß dafür bilden und so ganz grob die Leitlinien vorgeben. Aber das, was da an Enthusiasmus, an Wucht, an Wille, an Spielfreude, an Lust da ist, das kannst du bestenfalls, glaube ich, moderieren. Aber du machst aus einem Phlegmatiker kein Haaland. Und umgekehrt. Also das ist einfach Wahnsinn zu sehen.
Ich habe mich erinnert ja ganz oft an die Dynamik des ganz jungen Adriano.
Oh ja, oh,
so dieser,
schön,
die,
ja.
Diese Maschine wirklich. Aber es ist natürlich am Ende, ist es eine ganz sonderbare Mischung, also so ein Hybrid, wie du sagst, aus einem Lucio und einem Giovane Elber, einfach so diesen Stürmer, den es nie gegeben hat.
Ja.
Und dann ist der aber Norweger. Und deswegen jetzt nochmal zurück zur 17. Minute. Danke, Mike, dass du mich daran erinnert hast.
Gerne.
Die 17. Minute ist ja kein Treffer geworden für Borussia Dortmund, aber ich habe in der Sekunde zugeschaltet. Da bekommt er, da steht er am 16er mit dem Rücken zum Tor,
ja,
und kriegt einen Ball scharf angespielt zwischen zwei Verteidiger und nimmt den mit in vollem Lauf, bei voller Passstärke, und zieht den mit der Innenseite so rum,
ja,
und geht in den Strafraum.
Ja.
Und besser als jedes der Tore ist das, wie er das illustrierte, genau die Stärke. Bei voller Geschwindigkeit, solche Ballbehandlung, wenn man fast 2 Meter groß ist, das gibt es sonst nicht. Also wirklich diese Dynamik zu paaren mit einer Technik, mit der er dann am Ball bleibt. Und das war für mich eigentlich die Szene, wo ich schon dachte, ah, ob sie den in den Griff bekommen, wenn der so weiterspielt. Weil der einfach, du merktest, der ist 1 bis 2 Ligen über der Hertha-Verteidigung.
Ja.
Und dann kommt noch was dazu. Andere Spieler oder Stürmer reden ja sehr viel. Die fordern die ganze Zeit den Ball verbal. Die stehen da vorne und sagen, spiel mich doch mal an und so. Haaland ist fast der einzige Spieler, der die Dringlichkeit erzeugt, der den Ball fordert, nur allein durch seine Präsenz und seine Laufwege.
Den kannst du auch nicht übersehen.
Du musst ihn anspielen, wenn er da angebüffelt kommt. Also erstmal hörst du das? Das Hufgetrabbel von 1000 Pferden. So. Und dann, aber er ruft ja nicht, er schreit ja nicht, er ist einfach da und die wissen, dass natürlich ist das auch maßgeschneidert mittlerweile, das Offensivspiel auf ihn. Das hast du an dem Emre Can-Pass gesehen, die wissen alle, wo der steht. Ja. Aber er fordert das nonverbal. Das ist nonverbales Spielen, indem er nur einfach sagt, ich laufe hier, ihr seid ja. Und dann guck immer, wenn er mal diesen Weg geht und den Ball nicht bekommt.
Ja, Wahnsinn.
Dann dieser Blick in dem Gesicht. So,
weil aber wenn der ICE dann Erling Haaland in den Strafraum einläuft, dann kann man das auch relativ schlecht übersehen. Ja, so, dann weißt du halt einfach instinktiv, oh, guck mal, da kommt er gerade angebüffelt. Der spiele ich dir mal ein. Es ist einfach wirklich, es ist
aber in dessen toll. Bordrestaurant gibt's immer warme Speisen. So gut ist der.
So.
Könnt ihr euch noch dran erinnern, als er zu Borussia Dortmund gewechselt ist? Also kurz bevor das quasi dann umgesetzt wurde und er tatsächlich dann zum ersten Mal für den BVB auflief, wie viele sich darüber Gedanken gemacht haben, ob er ist ja eine Kante und er ist ja groß und er ist jung und er ist talentiert und er hat ja bei Salzburg schon in der Champions League so viele Tore gemacht, aber
eben,
ob dieser Spieler wohl fußballerisch so gut ist.
Ich denke, das dürfte mittlerweile geklärt sein. Ja. Ja, weil ihn natürlich niemand so richtig kannte. Ne? Man hört zwar die Zahlen, aber wie es dann im Detail aussieht, das war uns bis zu dem Zeitpunkt natürlich nicht bewusst.
Ja. So heißt ja auch das Biopic, was über ihn gedreht wird. Die Kante, die niemand kannte.
Ja.
Aber man muss aber sagen, damals hieß es ja, okay, in Salzburg schon alle Rekorde gebrochen, in der Champions League eingeschlagen wie eine Bombe. Wie gesagt, ich war damals in dem, ist jetzt in dem Zusammenhang vielleicht kein guter Gedankensprung, aber ich war ja damals im Westfalenstadion und habe, glaube ich, das Spiel gegen Barca gesehen. Auf jeden Fall war ich bei Champions League dabei und dann wurde ja immer eingeblendet, wie es auf den anderen Plätzen steht. Und plötzlich Erling Haaland, von dem ich erst nur wusste, dass es halt der Sohn ist von Alf Inge, hat dann plötzlich ja gegen Gent, glaube ich, 3 Tore geschossen. Und das war der erste Champions League Spieler. Und man dachte, was ein irrer Spieler. Und das dachte ich noch, als ich in Dortmund saß. Und dann kam der noch Dortmund und hat mir gesagt, okay, unglaubliche Quote, aber kann er die in der Bundesliga halten? Und jetzt hat er in seinen ersten 22 Spielen in der Bundesliga 23 Mal getroffen. Den bisherigen Rekord hielt Uwe Seeler, der in 22 Spielen 20 Mal getroffen hat. Das ist ungefähr 60 Jahre her. Und dann kommt Haaland und hat einfach diese unfassbare Quote. Er hat also mehr Tore als Spiele in der Bundesliga. So in seinen ersten 22 Partien, die er gespielt hat. Das
knackt
ist schon,
er den Lewandowski-Rekord?
So,
er hat ja
den Uwe Seeler-Rekord.
Report, der Uwe Seeler-Report.
Uwe Seeler-Report.
Ja. Ist das jetzt eigentlich, wo Uwe Seeler ist, ja gesundheitlich so ein bisschen angenockt? Gute Besserung an dieser Stelle. Ja. Macht sich jetzt eigentlich der HSV Sorgen um Uwe Seeler?
Ich hoffe.
Ja.
Es wäre ja mal ganz schön, wenn man auch mal ein bisschen was zurückgeben könnte.
Ne? Es stehen aber schon mehrere Fans vorm Volksparkstadion, machen Akupunktur. Akupressur, hier Fußmassage bei dem großen Fuß.
Bei dem Fuß.
Ja, verstehe.
Wollen wir an dieser Stelle.
Ist es soweit schon wieder?
Wollen wir mal ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen tiefer gehen.
Oh mein Gott.
Oder?
Das ist übrigens
unter ganz die kurz, Gürtellinie. Ja. Wollen wir unter die Gürtellinie gehen?
Lass uns unter die Gürtellinie gehen. Eine Sache nur, bevor es so weit kommt. Es gibt ja diese jetzt diese sexy Adventskalender, wo dann so ein Love-Toy in jeder Tür ist, wo ich denke, ey, da musst du dir vorstellen, dann bist du so ein armer Kerl. Du kriegst dann diesen sexy Adventskalender geschenkt mit irgendwelchem Liebeskram hinter jedem Türchen. Da musst du den bis zum 24. den komplett runterbumsen. Du hast doch spätestens nach dem vierten Tag hast du so die Schnauze voll. Hau ab, ey. Jetzt wächst du wieder raus. Ey, Leute, das denn noch reinschieben? Jetzt Sex, lass mich in Ruhe damit.
Sextoy-Adventskalender, da krieg ich Plack.
Ja, gut. Ja, komm. Gut. Okay, aber Mike wollte unten rum. Mike wollte unten rum, die Laufwege.
Ne? Ja. Endlich mal ein bisschen unter die Gürtellinie hier bei Fußball MML.
Ja,
endlich. Wir begrüßen einen neuen Partner namens Manscaped.
Ja, Total Manscaping. Ne? Mike Nöcker, Total Manscaping.
Der Manscaped-Plan.
Also das Lustige ist, also man muss mal wirklich, es geht um einen Rasierer, um es mal ganz simpel zu sagen. Es geht um einen Intimrasierer, um konkreter zu werden. Ja. Und es geht um einen, der nicht mehr piekst, der keine Schlieren mehr irgendwo rein.
Schlieren?
Ja. Also man blutet einfach ganz
also simpel nicht mehr. Also sie müssen sich mit dem, ich sag's wie es ist, sie müssen sich mit dem blanken Sack nicht mehr auf die Wiese legen und hoffen, dass der Mähroboter da einigermaßen glücklich über sie drüber fährt. Sondern es gibt Möglichkeiten, das zielgerichtet da zu schalten.
Also mit weniger Kollateralschaden.
Absolut. Also Manscaped ist quasi dein Präzisionswerkzeug für die, nennen wir es einfach so, für die Familienjuwelen.
Damit die Intimpflege nicht zur rituellen Beschneidung wird, meine Damen und Herren.
So, genau. Ja. Und dazu gibt es eigentlich eine ganz coole Idee. Es gibt einen neuen Trimmer. Und zwar mit Keramikklinge und perfekter Schneidekante, damit es eben keine Rasierunfälle gibt.
Ja.
Und das Ganze ist jetzt neu.
Ja.
Ich habe es tatsächlich ausprobiert.
Ja, das hoffe ich doch.
Na, selbstverständlich. Ja. Du hast ja auch eine ganze Kiste da vor dir.
Ich werde die nächste Episode wird hier live gestreamt.
Ja.
Bei Instagram. können Sie alle das.
Unboxing. Ja, Unboxing.
Ja, aber ich werde angeboxt. Ja,
genau.
Ja, genau.
Genau.
Und dann kann man sich das angucken, weil wenn alles gut läuft, dann sehen Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, nämlich danach nicht aus, als hätten Sie ein Date mit dem Kannibalen von Rotenburg gehabt, sondern dann sagt man, ja,
guck mal.
Guck an.
Die Wiese ist aber schön getrimmt.
Tipptopp.
Absolut. So, also das Ganze alles präzise, alles mit LED-Licht mit dabei. Es gibt viele, viele Pflegeprodukte, die wirst du auch sehen, Micky, sind da mit dabei. Ja. Unter anderem ein Balls-Deodorant.
Wird ja mal besser.
Ja, ist alles dabei. Ihr könnt das Ganze auch mal nachstöbern quasi. Manscaped.com ist die Website dafür und es gibt natürlich auch einen Gutscheincode, denn 20% Rabatt gibt es jetzt inklusive kostenlosen Versand unter MML. Das ist der Code dafür, manscaped.com. In der nächsten Woche dann die Erfahrung von Micky Beisenherz.
Das ist auch so richtig.
Beim Trimmen der...
Ja, wir gucken uns halt alle an. Wir stellen uns dann nebeneinander und dann wird er mal gecheckt. Ne?
Ja.
Ja.
Wir können dann auch in der nächsten Woche so Witze machen wie auf den Busch trommeln und
sowas. Ja, so. Richtig. Ja? Wenn Sie wollen, dass die Praline im Ostern ist, länger aussieht, dann müssen Sie das Körbchen ein bisschen. Ja, nee, ist doch gut.
Ja.
Ja. Ja, das ist doch, entschuldigt bitte, da müssen wir gar nicht so verschämt zu lachen.
Absolut.
Das gehört sich doch so.
Da muss man einfach sagen, ganz ehrlich, bei so einer Vorlage, da sind wir einfach auch der Erling Haaland des Werbepodcasts oder der Podcast-Werbung. Ja. Die Dinger machen wir dann auch.
Ja, die Dinger machen wir.
Ich weiß nicht, was der Manscaping und der Blödsinn da, der Andi Breme, der Effe, der Thomas Berthold, wurde viel Unrecht getan übrigens, und ich, wir sind Weltmeister geworden, wir haben da überhaupt nichts getrimmt, wir sahen unrum aus wie der Yeti, so, und es war auch super. Was ist denn, Mike, was ist denn bloß
los? Du könntest aber
und
so
es ging auch, so sind wir Weltmeister geworden, so.
Du könntest aber so eine Werbung wirklich auch nur mit so Fußballbegrifflichkeiten machen, wie so Eier, wir brauchen Eier, den Gegner über die Klinge springen lassen, mal richtig rasieren.
Ja, ne? Ja.
Ist ja, natürlich gut. New Balls, please. Mike, das hast du schön gemacht. Ich freue mich drauf.
Wenn ihr nicht wollt, dass eure alte Gras frisst, sowas halt.
wo wir wieder bei halt. Thomas Helmer sind, der dann so sagt, sag mal, Mario, hast du gerade Gras fressen gesagt? Jürgen Kohler sagte Grasfressen und so. Und dann haben sie so kurz alle überlegt, Grasfressen, ist das jetzt, sind das jetzt 3 Euro fürs Phrasenschwein oder nicht? Und dann hat Basler entschieden, ja, hier, Grasfressen, das sind auf jeden Fall 3 Euro, die muss man jetzt bezahlen.
Das sind 3 Euro.
Ja, da, ja. Ja. Es gibt ja Leute, die kommen nur noch dafür dahin, ne, um zu entscheiden, wer einzahlen muss bei Phrasenschwein. So ist das nämlich. So weit ist das gekommen.
Ja.
Naja.
Ja.
Übrigens, Basler und Kohler im Doppelpass, das war mir ein Weltmeister zu viel. Aber haben wir die jetzt länger? Begleiten die uns? Ich mir gefällt das jetzt schon. Also. Manscaping.
Ja, da liegt, also für uns ist das natürlich golden, weil wir natürlich so spätpubertär vor uns hingiggeln können, sobald das irgendwie Bauchnabel abwärts thematisch geht. Ja. Für uns ist das natürlich top.
Das ist geil. Das sind klassische low-hanging fruits.
Ja.
Aber man muss einfach sagen, wenn, nochmal um den Übergang zu finden, wenn wir hier sozusagen die Golden Balls haben, Haaland ist ja auch noch der Golden Boy geworden am Wochenende.
Auch das noch.
Ja. Das ist ja die schöne Seitengeschichte. Also er wacht auf morgens, am Samstag bekommt die Nachricht, dass er Golden Boy ist, zu Recht auch, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, fährt nach Berlin, dreht dieses Spiel mit dem Rekord, schießt 4 Tore, ebnet damit den Weg für das Debüt von Moukoko, weil wenn es an dieser Stelle nicht diese 4 Tore gegeben hätte, wäre ja gar nicht die Souveränität ins Spiel gebracht worden, dass Favre auch sagt, okay, hier kann nichts mehr passieren. Der ist ja, wie Jani Ruschetz gesagt, Lulu ist kein Gambler, ja, glaube ich. Aber er hat es dann eben doch gemacht. Und dann bringt er Moukoko, weil Haaland eben diese 4 Tore geschossen hat. Und dann schreibt Haaland einen Tweet, setzt Haaland einen Tweet ab und sagt, Wahnsinn, morgens wacht man auf, ist Golden Boy, abends schießt man 4 Tore. What a day, nachdem ich so gut geschlafen hatte. Ja. Und dann schrieb der Twitter-Kanal von Hertha BSC nur, do machines sleep? Das fand ich so ganz schön als Reply.
Ja.
Also das auf jeden Fall viele Geschichten und vor allen Dingen aber wirklich das Tollste, dieses Bild, wie der 16-jährige Moukoko für den 20-jährigen Haaland auf den Platz kommt. Ich wollte eigentlich Screenshot machen und es posten mit endlich mal ein Stürmer, der so alt ist wie ich. Und
unglaublich, ne?
Ja, und dann, aber die Geschichte fand ich einfach so gut, dass er wirklich diese 4 Tore schießt, um dieses Debüt zu ermöglichen. Also das ist doch, es hättest du dir nicht besser malen können, ne? Endlich ein Generationenwechsel bei Borussia Dortmund.
Und er ja tatsächlich sauer war, dass er ausgewechselt worden ist, weil er ja den Rekord von Lewandowski schnell noch einstellen wollte.
aber der hat 5 mal in 9 Minuten getroffen.
Ja, gegen Wolfsburg damals die Geschichte.
Das kriegst du natürlich nicht mehr hin, aber er wollte zumindest 5 Tore schießen, war ein bisschen sauer, dass er ausgewechselt wurde. Und dann kam es ja zu der Geschichte, dass Favre nochmal nachzählen musste, wie viel es denn jetzt eigentlich waren. Also sagen wir mal so, wenn man
Stop the count.
Nee, aber wenn man mal seine Kritiker zum Schweigen bringen will, ne? Dann macht man sowas eher nicht.
Das ist absolut richtig. Ja. Finde ich irgendwie ganz, ganz amüsant.
Aber was man wiederum positiv dazu sehen muss, ist ja auch die Lockerheit, die da entstanden ist, ne? Also die Art und Weise, wie die dann miteinander geredet haben.
Ja.
Es gab ja ein Interview, das er ESPN gegeben hat. Da wirkte das so ein bisschen auch, als hätte er sich beschwert, weil er die Geschichte erzählt hat, dass sein Trainer ihn gefragt hat, wie viele Tore er denn jetzt nun geschossen hätte, 3 oder 4. Und im Gelesenen sieht das natürlich irgendwie sehr genervt, sehr streng und wo du denkst, was ist denn da passiert irgendwie? Und wenn du dann aber die Lockerheit und die Heiterkeit in diesem Dialog dann siehst, dann muss man natürlich auf der anderen Seite auch wieder sagen, spricht natürlich ehrlicherweise dann auch ein bisschen für ihn, also für Lucien Favre.
Aber Favre sah auch wirklich so beseelt aus im Gesicht, als hätte er 3 Toblerone auf Lunge genommen. Hm. Also der war wirklich, so kennt man den gar nicht. Aber ich meine,
weil er selber natürlich auch weiß, was das bedeutet, ne? Also wenn so ein Spiel halt dann verloren geht, weil du am Anfang zurückliegst, dann hast du natürlich so richtig die Scheiße an den Hacken. Und so hast du jetzt durch so einen dann sehr deutlichen Sieg und auch wie er rausgespielt wurde, tolles Spiel, dann hast du natürlich auch dann ist die Erleichterung da, weil du weißt, du hast jetzt erstmal bisschen Ruhe. Gut, dann kommt die Champions League, dann ist er doch wieder frei.
Können wir noch einen anderen Spieler loben, der das 5. Tor von Borussia Dortmund erzielt hat? Nämlich, neben all diesem ganzen Gerd-Müller-Rekord-Gequatsche hat einer wirklich ein Gerd-Müller-Tor gemacht, nämlich Rafael Guerreiro, der am ersten Versuch scheitert und dann im Liegen, geistesgegenwärtig, sagt man, den Ball dann doch noch reinflippert.
Ja.
Und man muss einfach sagen, Nicht nur der Kollege hier von Bundesliga, der Taktikpapst, wie heißt der?
Escher, Tobias Escher.
Ja, Tobias Escher, der auch eine Kampagne fährt seit Monaten und sagt, Rafa Guerreiro ist der beste Spieler der Bundesliga, ja, was sein Spielvermögen angeht. Und ich sehe es exakt genauso. Der ist...
Ich hatte es schon vor anderthalb Jahren gesagt, aber gut. Feiert ihr euch einfach nur alle selbst.
Den hat man ja auch aus irgendeinem Grund... direkt nach der Europameisterschaft, damals war das, verpflichtet, oder die hatten ihn ja, Dortmund hatte ihn ja schon vor der Europameisterschaft verpflichtet und dann hat er so groß aufgezogen bei Portugal, so war das, glaube ich, vor 4 Jahren. Und ich bin so froh, nochmal, dass der nicht gewechselt ist, ja, weil ja, es war ja so vor, ja, der Saison,
ja,
so,
schon, eigentlich der schon
war,
weg.
Ne? Genau, der war quasi schon weg und ich habe so gedacht, den darf man nicht, ob der jetzt Linksverteidiger spielt oder, um mal wieder dieses Wort zu benutzen, den Schienenspieler oder den Linksaußen, den kannst du zentral einsetzen. Er ist die Inkarnation von La Tocque, also er könnte auch bei Barcelona im Mittelfeld spielen. Der paart einfach eine Ballsicherheit, eine Technik und eine Spielintelligenz, wie sie ganz wenige Spieler überhaupt besitzen und in der Bundesliga schon mal gar nicht, seit Thiago weg ist. Und es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie wichtig der für diese Offensive von Borussia Dortmund ist. Und ich bin froh, dass es Favre irgendwann erkannt hat und dass der eigentlich gesetzt ist. Also du siehst ja, alles wechselt ständig. Diesmal kamen Sancho und Rainer, glaube ich, sehr spät ins Spiel. Reus hat dafür eine sehr gute Partie gemacht. Brandt übrigens auch, als hätte er uns gehört. Diesmal mit einer sehr anregenden Partie, auch wenn er immer noch kleine Fehlermomente einstreut. Aber Guerreiro ist das Zentrum dieser Offensive hinter Haaland. Und das ist, darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig der ist für das ganze Gefüge der Mannschaft.
Im Übrigen muss man, wenn man aus dem Doppelpass nochmal die Diskussion mit rausnimmt darüber, ob denn in Dortmund jetzt was entsteht. Mhm. Ne? Das ist ja so diese, der Running Gag der Liga quasi. Der entsteht jetzt was in Dortmund?
Ja, seit 10 Jahren ungefähr. Ja. Ja.
Mhm. Ein Blick auf die Auswechselbank mit Spielern wie Sancho, Hazard, Rainer mit dabei, Lukas Piszczek,
ne?
Bellingham. So, da hast du natürlich irgendwie zum ersten Mal so das Gefühl, wow, das ist aber jetzt nicht nur, dass der erste Anzug sozusagen sehr, sehr gut ist, sondern auch der zweite durchaus nochmal spannend ist, was man da nachziehen kann, was man einwechseln kann. Und dann ist ja die große Frage, der Punkt, an dem Borussia Dortmund war 2013, wir wollen was aufbauen.
Ja.
So, ist Borussia Dortmund wieder an diesem Punkt?
Ja.
Die Möglichkeit des Kaders ist in jedem Fall da. Mhm. Die große Frage ist dann ja, bleiben die Spieler? Der Sancho, Haaland, das sind zumindest die ersten beiden wahrscheinlich, ja, um die es jetzt mal gehen wird.
Genau, also eine Kacke wie gegen Lazio in der Champions League ist natürlich ultra kontraproduktiv.
Und das wird der Schlüssel sein. Ich glaube, wenn es darum gehen soll, dass in Dortmund etwas entsteht, dann muss in dieser Saison
mindestens Halbfinale.
Ja.
Da musst du dann auch mal auf dem Weg dorthin, also Halbfinale. Ja, doch, schon. Also, ja, du musst auf dem Weg dort einfach wirklich große Spiele, man muss sie jetzt nicht gleich mit dem FC Bayern vergleichen, ja, die auf dem Weg ins Finale auch wirklich
ordentlich
was weggeräumt haben, aber dann vergleich sie halt einfach mit einer anderen Dortmunder Mannschaft, die dann halt einfach, nimm selbst, sie haben auch nach dem Champions League Finale noch, als Mkhitaryan da war oder so, auch geile Spiele geliefert, selbst gegen Madrid und so. Aber da musst du musst dann halt auch mal wirklich so eine kleine Euphoriewelle auslösen, indem du halt einfach begeisternden Fußball spielst und auch ein, zwei große weghaust, dass man mal wieder was auf der Habenseite hat, dass man sagt, ey, was waren das für geile Spiele hier zusammen in der Champions League? Ja, es hat dann vielleicht halt nur bis zum Halbfinale gereicht, aber Du musst was haben. Du musst irgendwie das Gefühl haben, wir sind in der Lage, auch auf internationalem Niveau hier die ganz Großen wegzuhauen. Und wenn Atletico kommt oder Real oder Manchester United, dann scheißen die sich in die Buchse, wenn die herkommen. Und Gefühl da ist, gut.
Wenn Atletico oder Manchester United kommen, dann unterschreiben die den Vertrag und sind weg.
Ja,
ja, das ist das Problem.
Genau. Vorher.
Nee,
genau.
Ich glaube aber, Entschuldigung, ich habe zweimal probiert, mich bemerkbar zu machen, weil ich einfach sagen wollte, die Referenz kann natürlich zum einen diese Borussia Dortmund-Mannschaft von 2013 sein, aber ich denke immer an die jungen Wilden unter Magath beim VfB Stuttgart, als sich die Euphorie entwickelt, weil sie plötzlich die großen Namen aus dem Weg geräumt haben. Mhm. Und von Spiel zu Spiel war mehr möglich. Das Einzige ist natürlich, dass das ist
eine,
die großen,
etwas andere Voraussetzung.
Ja,
ne?
Ja, aber das, die, ja, ich glaube, das Problem ist, dass die großen Mannschaften Dortmund schon lange nicht mehr unterschätzen.
Genau.
Die kamen 2013, obwohl sie die Bundesliga zweimal gewonnen hatten, aber das war trotzdem noch aus ihrem eigenen Windschatten heraus. Mhm. Also die haben eine Power entwickelt. Real Madrid hatte nicht direkt auf dem Schirm, dass das der deutsche Meister war, ja, ja. Der zu mehr imstande ist. Der,
so ein bisschen wie Tottenham beispielsweise. Ja. Sind zwar nicht Meister, aber dann kommen die halt und denkst, ja, wer sind die denn jetzt? Tottenham.
Ja, und heute, wenn die Engländer einfach wissen, also Klopp weiß es eh, Manchester United, Manchester City, die ja auch selber Probleme haben, wissen das auch. Die wissen das dann, Jadon Sancho spielt, den sie gern selber hätten. Die wissen, ja, ja, dass Haaland da spielt, den sie, ja, auch gern selber hätten. Ja. Das Guerreros Talent hat sich ja nicht nur zu Bundesliga und Fußball MML rumgesprochen. Also das Problem ist, glaube ich, von Borussia Dortmund, dass sie immer noch auf diesen Außenseiterfaktor und diese Überraschung setzen wollen, das dass sie aber längst kein Außenseiter mehr sind. Sie sind ein Top-10-Club in der Champions League. Sie sind so gut wie immer dabei. Sie haben ja, der Kader hat ja auch Geld gekostet. Deswegen kommst du sozusagen ja nicht mehr so ins Spiel, dass die dich unterschätzen. Und dann musst du daran wachsen, dass du auch mal sagst, pass auf, gegen Paris Saint-Germain sind wir nicht der Außenseiter. Wir sind mindestens auf Augenhöhe. Wir, ja, müssen das gewinnen. Das muss unser Anspruch sein.
Zumal ja in dieser Saison strugglen ja sehr, sehr viele. Also die großen Big City Clubs, nicht nur Hertha struggelt, auch, ja, auch Barcelona, ja, ja, auch City.
Ja.
Also in diesem Jahr, du hast bei Bayern jetzt gesehen, wie schwierig es ist, wenn, wie hast du ihn genannt, wenn der Scharnierspieler Kimmich plötzlich nicht mehr, genau, drin, mhm, ist, dann struggelt nicht nur die Nationalmannschaft, sondern eben auch der FC Bayern. Also in vielen Momenten, da sind wir wieder bei dem Thema Konstanz, das wir eigentlich auch in der Bundesliga haben. Jetzt musst du halt da sein. Jetzt hast du die große Chance in dieser harten Saison, in dieser Endsaison, ja, hast du die Chance, was mitzunehmen, wenn du einfach ein bisschen wacher und ein bisschen hungriger und ein bisschen, ja, gieriger bist als die anderen. Also,
Mike, ist es nicht vielleicht auch eine Frage, kommt es am Ende auf die Konstanz an oder kommt es am Ende darauf an, wer die meisten Spieler hat, die noch fit sind? Also wer kommt am fittesten, wer kommt unverletzt auch durch die Saison?
Auch
also
das, klar.
Man muss es so sagen, also das Wochenende war ja wieder hart. Mourinho hat ja mit kompletten Verweigerungsfußball Manchester City in die Knie gezwungen und alle, wie er es am liebsten macht, Finger in die Wunde und wirklich alle Baustellen offengelegt, wo es bei Man City gerade hapert. Barcelona hat auch schon wieder verloren. Die Bayern tun sich extrem schwer gegen Bremen, weil eben klare Analyse, Joshua Kimmich fehlt und du siehst eben, wie das selbst einem Verein wie dem FC Bayern, du einzelne Spieler eben nicht ersetzen kannst. Also die Bayern ohne Kimmich, wenn sich jetzt noch Lewandowski verletzen sollte oder Manuel Neuer, dann, ja, ist plötzlich, dann ist da auch eine Unordnung in einem Kader, der vor zwei Wochen noch als der Beste der Welt gilt. Kann er ja auch, aber wenn die Spieler dann nicht mehr da sind, hast du auch ein Problem. Also es kommt auf Konstanz an und Konstanz ist in diesem Jahr sehr, sehr eng an die Fitness gekoppelt. Deswegen, ja klar, große Chance für Borussia Dortmund. Ich glaube sogar, und das ist jetzt wirklich die kühne These.
Kühne These, die kühne These.
Der Champions League-Titel könnte für Borussia Dortmund sogar einfacher sein als der Titel des deutschen Meisters in dieser Saison.
Finde ich, ich kann diese These nachvollziehen. Ich weiß, wo sie herkommt und sie ist auch nicht komplett aus der Luft gegriffen. Man muss allerdings sagen, wenn man das Auftreten von Borussia Dortmund in der Champions League bislang gesehen hat, hat man natürlich arge Zweifel, ob ausgerechnet das zu schaffen ist. Aber klar, ich weiß, was du meinst, weil du hast halt einfach weniger Spiele.
Ich wollte noch eine Sache zu Sancho, etwas, was mir aufgefallen ist, weil Sancho ja wirklich in so ein Loch gefallen ist. Also, mhm, er hat irgendwie, in jeder Statistik ist er im Moment halb so gut wie in der vergangenen Saison. Tore, ja, Torschüsse, Torversuche, alles Mögliche. Ich glaube, es liegt ernsthaft daran, dass Hakimi gegangen ist, weil Hakimi hinter ihm, das war ja so das dynamische Duo. Mhm. Hakimi, wenn der sich mit eingeschaltet hat in die Offensive, weil der ja ähnlich, es war ja wie ein Klon. Also Hakimi, mhm, und Sancho, ich habe manchmal von Weitem gar nicht gewusst, wer ist da jetzt am Ball, das ging so schnell. Der hat diese Lücken gerissen, in die Sancho dann stoßen konnte. Und ihm, ja, fehlt dieser Partner, mit dem er sich wirklich blind verstanden hat. Ich glaube, dass der richtig, der hat Heimweh nach seinem Kumpel, ja. der trauert dem hinterher. Ich glaube, das ist ein großes Problem von Borussia Dortmund. Zum einen, dass sie Hakimis Qualität verloren haben, aber dass Hakimi auch einfach auf der Seite Sancho besser gemacht hat. Mhm. Weil dieses schnelle Spiel, was Sancho brauchte, diesen Partner, den hat er nicht mehr. Meunier ja. ist ein ganz anderer Spieler. Körperlich, defensiv besser, der ja. wartet erstmal ab, der geht nicht mit jedes Mal im Sprint nach vorne, ja, weil er ja auch, glaube ich, 6-7 Jahre älter ist als Hakimi. Also ich glaube, du siehst auch an Sancho, wie wichtig so Pärchen sind.
Ja.
Also wie bei total. Andy Buck und Ratinho damals.
So. Oder wie bei Naldo und Ibisevic.
Ah, guck mal. Ja, nein, aber das ist wirklich eine Beobachtung, die ich in der letzten Woche gemacht habe
ja.
und gedacht habe, ich glaube, dass das viel, viel daran auch hängt, dass Hakimi jetzt nicht mehr bei Borussia Dortmund ist, dass Sancho nicht mehr der Sancho ist, der zusammen mit Hakimi war.
Ja. Eine gute Beobachtung.
Absolut.
Mike,
was hast du denn da noch aus dem Innern der Mannschaft, die nur noch zum Weinen ist?
Oder hast du wieder irgendeinen Klötenrasierer für uns? Oder was? Ja, warte.
Also Schalke wollen wir über Schalke reden?
Ja, natürlich.
Wir müssen über Schalke reden, oder? Also noch sieben Spiele bis zu Tasmania, bis zum knackt ja. Schalke den Tasmania-Rekord.
So, da ist er endlich wieder.
Es sind noch sieben Spiele und ich sag mal so, das ist jetzt die nicht mehr ganz so kühne These, wenn sie es in diesen sieben Spielen nicht schaffen, zumindest ein oder zwei Siege zu holen, sondern wenn sie dann wirklich den Tasmania-Rekord knacken, in den Spielen gegen Mönchengladbach, Leverkusen, Augsburg, Freiburg. Das Geile ist, pass auf, normalerweise würde ich jetzt vorlesen, Mönchengladbach, schwierig, Leverkusen, dann würde man irgendwann sagen, Entspannung. Ich lese, weil Schalke ist, jetzt alle Mannschaften vor, als wären sie Favoriten. Scheiße, es geht gegen Mönchengladbach, Leverkusen, Augsburg, Freiburg, Arminia Bielefeld, Hertha BSC und Hoffenheim. Wie willst du in dieser Verfassung punkten? Das sind auf jeden Fall die nächsten sieben Spiele. Wenn sie da nicht mindestens zwei Siege holen, sind glaube ich 15 Spieltage vorbei. Dann haben die am Ende, wenn sie ein paar Unentschieden nur verbriefen, haben sie 6 Punkte nach 15 Spielen. Da kommst du nicht zurück. Also
Hertha hatte das mal nach der Hinrunde, dass sie 9 Punkte hatten. Ne?
Ja, aber da sind wir auch abgestiegen, glaube ich.
Ja, ich glaube,
da sind
ja,
wir aber auch knapp, nicht zurückgekommen. Und dann ja. und wisst ihr, was dann passiert, liebe Schalker? Dann kommt Markus Babbel, dann kommt Jos Luhukay, irgendwann kommt auch noch Friedhelm Funkel, dann kommt Otto Rehhagel. Ich hau jetzt alles ein. Dann kommt Michael Skibbe.
Also Peter Neururer.
Und vor allen Dingen, und das ist auch ein Gruß nach St. Pauli, ja, Jos Luhukay kommt. Wenn man absteigt, kommt Jos Luhukay. Es macht das nicht, liebe Schalker. Es ist wirklich ein Zerwürfnis. Danach, die Fans holst du nie wieder zurück. Das ist wirklich furchtbar. Also man kann es nur auf den Punkt bringen. Also sieben Spiele, wenn sie die alle verlieren, dann ist auch der Abstieg besiegelt. Und es tat mir ja wirklich leid. Also Marc Uth ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der ja. Bundesliga. Man hat gesehen, was der kann, wenn er in einer funktionierenden Mannschaft spielt.
Ja.
Nämlich ist ja so komisch. Also Uth und Köln zusammen herausragende Serie gespielt unter ja. Gisdol. Uth zurück auf Schalke, kein Uth in Köln, beide Mannschaften in Not.
Ja.
So, das ist Wahnsinn.
Gut und Elend.
Ja.
Ja, aber bitter einfach, ne? Ja. Bitter. Auch dieses Interview von ihm, das war ja wirklich.
Ut zur Wahrheit.
Ja, Ut zur Wahrheit.
Mhm. Sehr. Nein, es ist bei Twitter geklaut.
Ach so, ja, schade. Ich hab mich schon
das gewundert. Wurde uns schon ja. vorgeschlagen.
Ja. Ich habe mich schon gewundert, Mike. Ich dachte.
Nein.
Ja, ein sehr ehrliches Interview, wo er halt einfach sehr deutlich sagt, wir haben hier gar keine Chance, wir kommen nicht in die Zweikämpfe, hier läuft nichts. Er hat aber, weil es dann so dargestellt wurde, als würde jetzt die eigene Mannschaft angreifen, hat er ja gar nicht gemacht. Er hat einfach im Kollektiv gesagt, was alles scheiße läuft und mit welcher, man sah ihm ja auch die Verzweiflung an, dass er so auch als Vertreter der kompletten Mannschaft nicht fassen kann, was da mit der Mannschaft geschieht, beziehungsweise halt eben auch teilweise nicht geschieht und dann am Ende sagen, man möchte eigentlich nur noch heulen. Das glaube ich ihm sogar. Aber
es ist wirklich, ja. Also diese Ehrlichkeit und die Geschichte von Uth ist ja so, er war ja ausgeliehen an Köln und er ist ja ein Kölscher Jung und ja. Er wollte ja nicht zurück. Und dann haben sie an diesem Vertrag festgehalten und Köln konnte ihn nicht verpflichten und Schalke ja. wollte ihn behalten und dann war es ja diese Geschichte mit ihm und Rudi und Bentaleb und so, dass plötzlich Spieler, genau. die gar nicht mehr für Schalke auflaufen wollten, auflaufen mussten. Rudi sogar als Rechtsverteidiger, was er gar nicht kann und ja. Uth überhaupt seinen Platz nicht in dieser Mannschaft findet, weil er auch genau. in diesem Verein gar nicht mehr sein möchte.
Ja.
Und dann musst du spielen Und dann bist du weder in der Stadt, auf die du Bock hast, Gelsenkirchen, und dann musst du an jedem Spieltag mit ansehen, wie deine eigene Ohnmacht wächst. Und er selber, ich meine, das ist ein Stürmer, ja. Jetzt nehmen wir mal an, der hat nur ein bisschen Haaland in sich. Und der will auch treffen, so wie in Köln, wo er, glaube ich, 10 Scorerpunkte in 10 Spielen hatte oder so. Ja. Der verzweifelt. Und diese Verzweiflung aber dann auch mal so offen zur Schau zu tragen. Du kommst vom Spielfeld, wirst wieder fragen, und wie fühlen sie sich?
Ja.
Ja, eben nicht, nun gut, ich sag mal die Mannschaft und nee, ich fühle mich scheiße. Ich könnte jetzt einfach heulen. Ich gehe jetzt in die Kabine, mir ist danach in die Kabine zu gehen, weinen zu gehen. Ist einfach mal ehrlich und mir tut das wirklich leid, weil er da gar nicht sein müsste oder gar nicht sein will. Also das hast du einfach gesehen, das ist wirklich, der wäre ja am liebsten woanders und vor allen Dingen wäre am liebsten in Köln. Und das ist dann schon eine gewisse Tragik, sagt aber leider auch viel über den Kader aus, wenn so ein Spieler, der eigentlich Leistungsträger sein müsste, da gar nicht sein möchte in der Mannschaft.
Ja,
und wenn der sich dann auch noch, anders als zum Beispiel ein Michael Ballack, ja gar nicht ausnimmt von der Kritik, aber sagt, wir würden gerne, aber wir können nicht besser. Das ist ja der reine Offenbarungseid.
Genau.
Bitter.
Man hatte übrigens das Gefühl, dass die ganze Mannschaft da gerade nicht sein will. Also im Spiel und auch überhaupt.
Naja, und wenn dann sowas passiert wie jetzt im Training zwischen Ibisevic und Naldo, dann weißt du halt, also ich meine ja, ist ja berechtigt, dass jetzt auch mal eine lautere Ansage kommt.
Ja, ist ja sogar gut, um ehrlich zu sein. Also ist ja erstmal gut, dass da Reibung da ist.
Ja.
Klatscht ja auf der Tribüne auch keiner mehr. Kannst ja zumindest mal im Training klatschen. Aber ich habe übrigens eine Theorie, die Älteren werden sich erinnern, also Micky. Ich habe eine Theorie, dass das war der Rückkampf. Also Naldo Ibisevic in Gelsenkirchen war der Rückkampf für 2008 das 5:4 zwischen Werder Bremen und Schalke 04, als Ibisevic per Elfmeter getroffen hat und Naldo stand bei den Bremern im Kader und auch in der Anfangself.
Ja.
Also ich habe nochmal extra nachgeguckt. Naldo war Innenverteidiger, Ibisevic war Stürmer und das hat sich jetzt 12 Jahre lang hatten die da noch eine offene Rechnung und die haben sie jetzt beglichen.
So, das ist wirklich eine interessante Theorie. Ne? Das klingt ja schon mehr nach Telegram-Gruppe als nach, aber.
Ja, aber jetzt weiß ich ja, warum Mike Tyson zurückkommt, weil es einfach noch so viele offene Rechnungen gibt, dass auch.
Ja, Mike Tyson kommt wirklich zurück, weil es offene Rechnungen gibt, allerdings nicht mit Gegnern. Da bist du der Wahrheit schon ziemlich dicht auf der Spur, würde ich mal sagen.
Investigativer Podcast hier.
Der hat tatsächlich, um seine Rechnung zu begleichen, all seine Brieftauben wahrscheinlich verkaufen müssen. Ja. Also er ist der Einzige, der wirklich Federn gelassen hat.
Ja. Willst du noch mal kurz was mit Kimmich erklären?
Nö, ist einfach nur fertig, Achsenbruch bei den Bayern und du siehst, wie wichtig er sowohl für die Nationalmannschaft als auch für den FC Bayern ist.
Ja.
Ich habe aber noch einen anderen Rausschmeißer. Er hat auch ein Hörer geschrieben. Wir sollen bitte wenigstens zwei Sätze darüber verlieren. Also es geht jetzt nochmal darum, wir versprechen den Hörern ja seit Ewigkeiten nicht nur über das Hövedes-Interview zu sinieren und es nochmal verdaulich oder ein kleines Häppchen zu schneiden.
Ja.
Sondern wir haben ja auch immer diesen Legenden-Podcast versprochen. Und wir machen jetzt mal wenigstens noch zwei Minuten hinten raus ein bisschen Legenden-Podcast, wo wir jetzt schon über Marc Uth sprechen mussten und so. Jetzt am 25.11., also übermorgen vor 15 Jahren, ist George Best gestorben.
Oh.
2005. Im November 2005. Und das sollte ich wenigstens einmal erwähnen. Und dann können wir noch sagen, dann wäre die Frage gewesen, welche Erinnerung oder was ist denn die Anekdote außer diesem einen Zitat, die ihr von George Best habt, als Spieler?
Naja, I spend a lot of money on birds, booze and fast cars. The rest I just squandered. So in etwa. Ja, fantastisch.
Ja. Ist das, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe ja gerade gesagt, außer diesem einen Zitat. Aber ist das wirklich das Einzige, was man über George Best weiß? Weil ich habe nochmal nachgeguckt, er gilt ja als bis heute bester britischer Fußballer aller Zeiten.
Ja.
Hat aber, weil er ja Nordire war, ja ähnlich, also hat er das
wie
gleiche
Ryan
Problem.
Wie Ryan Giggs quasi,
genau,
ne?
Genau, ja. Das gleiche, er ist ja der Unvollendete, weil er, glaube ich, genauso wie Ryan Giggs nicht mal an einer WM-Endrunde teilnehmen konnte, weil sich in der Zeit halt das Land, aus dem er stammt, nie qualifiziert hat.
George Weah, ne? Ähnliches Problem wie George Weah beispielsweise.
Ja, aber George Best ist heute nicht Präsident von Nordirland.
Das ist richtig.
es gibt Karriere nach der Karriere.
Ja.
Nein, aber was bleibt denn von George Best? Es ist so ein Spieler, der, der vor allen Dingen durch dieses eine, also in Deutschland vor allen Dingen durch dieses eine Zitat lebt. Und ich glaube aber in Großbritannien und so, und obwohl das ja Jahrzehnte schon her ist, dass er diese Karriere hatte, gibt's eigentlich nur einen Vergleich in Deutschland. Das war, als Günter Netzer seine Diskothek damals eröffnet hat. Das waren so die ersten Spieler, die wirklich den Glamour verkörpert haben.
Genau, der Glamour und natürlich diese wunderbare Kombination aus Leistungsprinzip und Leichtigkeit. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, so wie das, also wirklich nur, also ein Hauch davon merkt man in Deutschland ja höchstens bei Max Kruse, der aber ja noch nicht mal Alkohol trinkt, also insofern dann auch nicht wirklich so spektakulär ist. Aber dann kommen ja zwei Dinge zusammen. Also einerseits das Streben und der Leistungsgedanke, der natürlich im Leistungssport über allem steht, aber dann gleichzeitig diese Faszination für Lebemenschen, die es dann auch schaffen, so viel Lust auch abseits des Platzes auszuleben, dass es aber nicht diametral entgegengesetzt zu der Leistung auf dem Platz steht. Das ist natürlich ist toll. Also halt Humor. Ich meine, das Augenzwinkern, mit dem man dann auch die eigenen im Zweifel auch Fehlleistungen begleitet, das ist ja so, das ist das Ding schlechthin. Ist halt nur bitter, ne, wenn jemand dann trotzdem am Ende so aus dem Leben kippt.
Kommt so ein bisschen in die, zumindest die Leichtigkeit, ne, das Lebemann jetzt nicht zwingt, aber die Leichtigkeit kommt so ein bisschen zurück in Haaland, ne, finde ich.
Ja, aber da muss aber schon noch auf dem Feld vielleicht, aber das sind noch ganz andere Dinge. Es geht ja dann bei George Best, da ist ja auch immer so ein Quäntchen Wahnsinn dabei. So ein bisschen wie man es bei Gascoigne auch in England gesehen hat, wo man sieht, ein unglaubliches Talent, dass man sich dann aber im Zweifel dann halt eben auch irgendwie dann auch weggetrunken hat. Und
aber ich glaube, das Problem ist, Mike hat in seiner unvergleichlichen Art, glaube ich, schon das Problem angesprochen. Auf dem Feld stimmt das. Aber allein Haaland in seinen Interviews, auch wenn er damit kokettiert, dass er wenig spricht und so, aber da ist ja trotzdem, also der langweilt mich in dem Moment, wo er ausgewechselt wird. Das ist das Problem. Also Haaland, Sensation auf dem Platz, mich langweilt der danach, der kann da mal seine witzigen Interviews geben, aber es gibt ja dann, und das ist auch gut so, gute Nachrichten für Borussia Dortmund und den Fußball, dass es dann keine Geschichten gibt. Also, dass der nicht am Abend mit seinem Maserati in Brackel noch irgendwo gegen eine Wand fährt, ist vielleicht auch ganz gut für die Bundesliga und Borussia Dortmund. Ja. Aber trotzdem, diese Mischung bei George Best oder eben auch bei Netzer, und solche Biografien sind ja heute gar nicht mehr möglich, war, dass sie in den Tabloids auf Seite 1, 2 und 3 sein konnten und gleichzeitig aber auch noch hinten die Stars im Sportteil waren. Mhm. Und das ist eine Mischung, die ist dem Fußball irgendwann abhanden gekommen, weil er eben sich professionalisiert hat, weil der Fußball heute also der Fußball in den 90ern oder Ende der 90er hatte noch viel mehr mit dem Fußball in den 70ern zu tun als heute unser Fußball mit dem in den 90ern. Das heißt, das hat sich ja so verändert, dass du heute kann Basler 28 mal erzählen, wie viel Zigaretten er geraucht hat. Es wäre schlichtweg nicht mehr möglich, dass du körperlich das Tempo mitgehst. Auch ein George Best könnte das nicht. Der hätte einen anderen Lebenswandel haben müssen. Ein Gascoigne auch. Aber natürlich, was bleibt, sind ja immer diese Geschichten, das macht ja auch Spaß, weil du eben nicht nur die 4 Tore hast in einem Spiel, sondern hinterher eben auch noch das, was ist denn in der dritten Halbzeit passiert?
Naja, auf eine gewisse Art und Weise, es gibt ein paar Spieler, bei denen du diesen Glamour hast, der hat nur nicht mehr so viel mit Alkohol oder mit Partys und langem Ausgehen und Nightclubs und sonstigen Sachen zu tun. Aber du hast natürlich auf eine gewisse Art und Weise, nehmen wir jetzt mal Pierre-Emerick Aubameyang, da hast du ja auch zumindest klamottenmäßig, automäßig so ein bisschen Glamour. Du hast auf eine gewisse Art und Weise bei Cristiano Ronaldo auch Glamour.
Ja. Aber da fehlt halt der Witz, ne?
Genau.
Und das gehört schon dazu. Das muss halt schon auch vorhanden sein. Und Autos oder eine bemalte Jacke für 5.000 Euro, das ist ja auch eher so die Standardausrüstung.
Und wir leben also halt nicht mehr in Warhol-Zeiten, ne?
Genau,
es ist ja kein Studio 50, genau.
Also
kein Studio 50 vor mehr.
Beckenbauer mit Nureyev, auch Gascoigne, ihr erinnert euch, nachdem er das Tor des Turniers 96 geschossen hat gegen die Schotten, als ihm dann beim Jubel die
Colin Henry noch so ein bisschen komisch
guckt. Das ist aber so groß, dieser Heber. Nein, aber was glaube ich bei den Spielern dazukommt, ist das Bewusstsein, unser Bewusstsein ihrer Sterblichkeit. Also ich finde, Ronaldo, Messi, all diese, oder auch Haaland, das sind wirklich ja so wie bei Hertha in diesem Tweet, der das offenbart hat, das sind die Maschinen. deswegen feiert man ja auch den alten Ibrahimovic immer noch so ab,
genau.
Der auf seine Art auch eine gewisse Sterblichkeit an den Tag legt, weil er in diesem Fall ist das die ständige Offenbarung einer Selbstironie in,
ja.
mit über sich selbst in der dritten Person sprechen, in Talkshows gehen, da auch tanzen dann in USA und so.
Ja.
Also ich finde, das ist dann nicht so aalglatt. Ich glaube, deswegen fasziniert uns das bis heute so mit George Best oder auch ein Günther Netzer, weil ja. einfach diese Geschichten irgendwann wie unter Folie, also so wie man früher Actionfiguren gesammelt hat, unter dieser Folie hat man heute diese Geschichten konserviert und die stehen im Regal und man holt sie raus und guckt sie sich nochmal an und sagt, so ach ja, als der die Disco öffnet, ja klar, und als der
George. So als Sehnsuchtsobjekte, ne? Weil tief in uns drinnen wollen wir alle, die wir natürlich Arbeiter sind und leistungsorientiert, aber auch so flamboyant sein wie diese Figuren und nur die wenigsten von uns schaffen das halt einfach. So.
Man möchte einfach Menschen kennenlernen. Ist es nicht so? Ich sag's nur deshalb, weil am Mittwoch filmen wir gerade in diesem Zusammenhang bei Persönlichkeiten und wie ticken die eigentlich und was sind das eigentlich für Typen. Am Mittwoch kommt die 5. Staffel Meine Elf.
Ach, guck an.
Ja, mein Interviewformat mit Fußballern. Wir machen das ein bisschen größer.
Ja.
Diesmal sind auch andere Sportler mit dabei. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne Folge, in der Tim Melzer auf sein Idol Uli Stein trifft.
Ich dachte, Tim Melzer wäre der Sportler.
Ja, aber Uli Stein ist auch Uli Stein. Ja. Ich habe letzte Woche einen guten Kumpel von mir gefragt, was soll ich denn jetzt mal machen? Also, was kann ich als nächste Zeitlupe machen? Natürlich bietet sich jetzt George Best an. Der sagte aus dem Bauch raus, ey, es gab da die Szene, da hat Uli Stein dem Wegmann in die Fresse gehauen.
Ja,
und da darüber
reden wir auch.
Ja, aber da dachte ich so, es ist doch interessant, wie sowas hängen bleibt. Also
ja.
wie sozusagen das kollektive Gedächtnis solche Geschichten ohne Ende parat hat. Aber all diese Geschichten spielen irgendwo zwischen 1966, Wembley-Tor, und irgendwie WM98, Werns gegen Schuka. Das ist der Raum, in dem wir uns immer wieder bewegen. Weil da diese Geschichten passiert. Das sind ja meist Geschichten aus den 80ern, aus den 70ern, aus den 90ern. Aber wer ist denn dann das Beste von heute?
Ja, und dass Kevin Großkreuz ja da mal mit einem Döner geschmissen hat oder irgendwo hingepinkelt hat, das wird aber von niemandem von euch mehr erwähnt. Das wird überhaupt nicht mehr geschätzt. Da kann er ja machen, was er will. Da kommt ja gar nichts. Da ist ja, man muss ja sagen, die exzessivste Figur aus der Fußballwelt ist ja schon fast der Groti Pfand. Wo man so, wir werden dann später einfach die besten Szenen des Groti Pfand auf DVD uns angucken und sagen, aber das war noch einer, das war noch ein Typ.
Bei Kevin Großkreutz ist einfach, das hatte nie diese, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, nie diese Fallhöhe.
Ja, so, natürlich
also,
nicht.
Dem habe ich bei seinem, dessen Abstieg habe ich auch nicht öffentlich verfolgt. Also, nochmal, um auf George Best zurückzukommen oder so, da hat man ja wirklich, da hatte die Öffentlichkeit auch ein Interesse. Natürlich auch ein voyeuristisches Interesse. Sonst hätten die Tabloids nicht so funktioniert. Aber sowohl bei George Best oder auch ganz, ganz lange bei Paul Gascoigne hat man ja auch einfach mitgelitten.
Genau.
Weil sie eben die Extravaganz, die sie auf dem Feld verkörpert haben, auch mit an der Seitenlinie oder abseits des Platzes mit herübergerettet haben. Und vice versa, weil sie nämlich die Extravaganz der Nacht auch auf dem Fußballplatz kultiviert.
Genau.
Und diese Mischung wirst du nicht mehr bekommen, weil es nicht möglich ist, weil spätestens seit es den Leserreporter gibt und Handys und seit der Fußball sich so professionalisiert hat, es nicht mehr möglich ist. Da ist ja Max Kruse mit seinen 3 Ausflügen in die Shisha-Bar und zum Pokern schon ein Paradiesvogel.
Was
den hätte George Best zum Frühstück gegessen.
Ja, ist ja nichts. Das ist ja nichts. Ja. Ja, das, was Max Kruse auf der Rückbank eines Taxis vergisst, hat George Best an einem Wochenende vormittags versoffen. So.
Nee, George Best hat am Ende hat 3 von den Prostituierten auf der Rückbank vergessen und ist einfach weitergezogen.
Mit den anderen 2.
Wenigstens ist sein Bruder erfolgreich. Dr. Best. Tut mir wirklich so leid, ey. Der war nur, der hing mir irgendwie noch sowieso.
Okay. Ja. Interessiert euch eigentlich die neue Sendezeit von Meine Elf?
Natürlich. Ja, doch.
Ja, sag mal, Micky, wirklich.
Was
wir
denn?
Müssen für deine 93 Podcasts hier immer Werbung machen.
Ich habe überhaupt nicht erwähnt, dass Apokalypse und Filterkaffee bereits die 100. Episode hat. Und die kann man immer noch sehr schön hören, auch heute.
Montags, Mittwochs und Freitags.
Ja, noch Montags, Mittwochs und Freitags.
Ach, macht ihr jetzt Montag bis Freitag?
You never know.
Ich bin ja unparteiisch. Ich kann ja jetzt, ihr könnt ja mal sagen, wen ihr in der nächsten Zeit so habt. Ich sag dann, wer die besseren Gäste hat. Tim Melzer trifft Uli Stein. Und Du hattest hier den Kollegen mit den Neurosen letzte Woche, ne?
Peter Wittkamp.
Ja, auch super. Herzliche Grüße.
Ja.
Aber Mike, wann kommt denn jetzt immer Meine Elf mit Peter Wittkamp?
Ja, wann
Wittkamp?
Kommt das denn?
Mittwoch. Gut, dass ihr fragt, Freunde. Vielen Dank. Das ist sehr nett von euch. Danke, dass ihr fragt.
Ja.
Mittwochabend, 23.15 Uhr, Sport 1, direkt nach dem Fan-Talk. Julian Weigel ist mein erster Gast.
Ach, schön.
Fake Love.
Und weil du ihn, aber jetzt mal ernsthaft, weil du ihn nie so richtig magst, kann ich dir die Sendung nur ans Herz legen. Guck sie dir an, ein wahnsinnig netter Kerl, den man ein Stück weit mehr und neu kennenlernt, in meine Elf, 23.15 Uhr, Sport 1.
Hat der eine eigene Diskothek in Mönchengladbach? Ja.
Und das werden ist ja, rausfinden. Das ist ja im Grunde genommen, da schließt sich ja der Kreis. Der alte Unionswähler Mike Nöcker trifft endlich Weigel. Ne? Ist das nicht toll?
Apropos Unionswähler.
Ja.
Vierter Platz, ne?
Nee, fünfter.
Fünfter?
Die Penner, die können nix.
So,
sind auf den fünften Platz abgerutscht.
So, spannendes Spiel übrigens, muss man mal sagen. Ja. Spannendes Spiel übrigens, nächste hier Bundesliga, nächster Spieltag. VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Also in der jetzigen Situation, auch ohne den Scharnierspieler und so weiter, wird es sehr spannend zu sein. Da ist Bewegung drin, da ist junge Wilde, schneller Fußball und das gegen einen FC Bayern ohne Joshua Kimmich. Das wird spannend.
Es ist der Felix Magath-Pokal. Sie spielen um den goldenen Medizinball. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt. Schön war das. Mike, du liest dir jetzt mal ein bisschen was zu George Best an.
Ja.
Und das wird dann nächste Woche als Lernzielkontrolle abgefragt.
Genau.
Das ist mir nämlich wichtig.
Fühlt sich Mike wie Jogi Löw, ne? Bis zum 4. Dezember gibt der DFB jetzt ihm und Olli Bierhoff Zeit, sich so zu sammeln. Und dann muss sich Löw und Bierhoff und so müssen sich erklären, müssen sie eine Analyse vorlegen.
Ist der 4. Dezember, ist das der Safe Harbor Day für Jogi Löw?
So sieht's aus.
Während in Amerika der 4 Tage später dann, ja.
Ja.
Ja, aber ich glaube, der DFB wartet jetzt erstmal die Black Week ab, den Black Friday, ob sie nicht noch einen besseren Bundestrainer irgendwie geschossen kriegen bei Amazon. Ja. Den gibt's dann mit Prime, der wird direkt an die Otto Fleckschneise 6 geliefert. Ja. Also ihr könnt jetzt zuschlagen, Ralf Rangnick zum halben Preis.
Ja.
Mal gucken, da bin ich wirklich gespannt, ob da der Black Friday über den Mann aus dem Schwarzwald entscheiden wird. Aber ich glaube, es wird alles bleiben wie bisher.
Ja.
Und dann freuen wir uns doch schon jetzt auf die Europameisterschaft. Das kann man doch sagen an dieser Stelle.
Ich sag mal, neuer Bundestrainer, nur weil wir immer gesagt haben, das ist unmöglich und so weiter und so fort. Neuer Bundestrainer, die kriegen ja meistens 3 Jahre. Ich habe mich beim letzten Mal nämlich total vertan. Ist ja nicht nur so, dass wenn du für 3 Jahre unterschreibst, dass du eine Euro und eine WM hast, sondern du hast danach auch wieder eine Euro. Also du hast und zwar die dann auch noch zu Hause. Also 21, 22 und 24. Ja. Also kompakter geht's nicht. Das wäre auch was für Hansi Flick. Das ist ja der Mann, der innerhalb kürzester Zeit.
Allerdings, der hat ja erst sein 50. Spiel gehabt.
Und der kann sehr, und kann sehr kompakt in kürzester Zeit sehr viele Pokale gewinnen. Also
wirklich.
Möglicherweise nochmal ein Plädoyer für Hansi Flick zum
Schluss. Unbedingt auch mal ganz zum Schluss nach Monaco gucken. Die haben nämlich Niko Kovac und Kevin Volland haben am Wochenende Paris Saint-Germain besiegt.
Ja.
Mit Toren von Volland, wenn ich richtig informiert bin.
Von Kovac wäre doof.
Nee. Nein, ist so. Also vielleicht, warum nicht mal Niko Kovac? In diesem Sinne,
also.
In 2 Tagen kurz mal Trauerflor für George Best.
Ja.
Und alles Weitere dann nächste Woche.
So machen wir's.
So machen wir's. Also.
Schön war's, Kinder. Habt eine schöne Woche.
Küsschen.
Champions League ist, ne?
Ja, doch.
Ja, es ist bestimmt auch wieder Champions League, Mike.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.